Gott ist gut.
Amen. Ich freue mich schon auf den Lobpreis, wenn er nachher weitergeht. Wir werden ja heute Abend mal feiern und dann nach der Predigt weitergehen mit Lobpreis, mit Anbetung und das Abendmahl da mit hineinnehmen. Das ist so ein Vorrecht, oder? Dass wir hier so eine tolle Band haben, dass wir eine Kirche haben, in der wir Gottesdienst feiern können. Und Gott beschenkt uns so reich, das dürfen wir nie aus dem Blick verlieren. Ich möchte euch in einige Gedanken heute mit reinnehmen. Du kannst auch die PowerPoint starten. Ich möchte euch in ein paar Gedanken mit reinnehmen, die uns gerade als Leitung der Kirche sehr beschäftigen. Diese beiden Begriffe, die ihr hier seht, Festungen zerstören und Kultur bauen, das waren so Schlüssel oder sind gerade so Schlüsselbegriffe, die uns als Ausschuss beschäftigen. Wir haben ja einen Ausschuss gebildet, der sich damit befasst, wie kann die Leitung der Kirche neu strukturiert werden, wie können wir weitergehen, was ist da Gottes Weg und seine Gedanken. Und das waren so zwei Begriffe, die auch diese Woche wieder so, so im Raum standen und die sind mir so hängen geblieben, dass ich gemerkt habe, ich soll sie aufgreifen in der Predigt von heute und euch da mit hineinnehmen. Gott hat Hoffnung und Zukunft für unser Land, für jeden von uns, oder? Das sind seine Gedanken. Haben nicht Gedanken des Leidens, Gedanken des Friedens, um euch Hoffnung und Zukunft zu geben. Und er möchte da einen Weg mit uns gehen, dass wir in diese wunderbare Zukunft, die er uns verspricht, hineinkommen können. Ich frage Gott immer jedes Jahr, hast du einen besonderen Vers, Bibelvers oder einen Gedanken für mich, so, den ich so als Überschrift, wie so als Losung, als Motiv über das neue Jahr stellen kann. Und dieses Jahr war es der Vers aus Jesaja 43, 18 und 19. Bleibt nicht in der Vergangenheit stehen, schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es nicht bemerkt? Klar, jedes Jahr bringt sowieso immer neue Dinge mit sich, oder? Neue Herausforderungen, man entwickelt sich weiter, das Leben geht weiter. Aber ich habe gespürt, jetzt für mich persönlich, in diesem Jahr werden viele neue Dinge passieren und ich freue mich drauf. Selbst wenn es vielleicht Herausforderungen mit sich bringt, ja, jeder tut sich da ja, manche tun sich leichter, manche tun sich schwerer mit neuen Dingen, mit Veränderungen. Ich bin so jemand, ich freue mich immer drüber. Ich sage, Veränderungen, bitte her damit. Ich liebe neue Sachen und deswegen hat mir dieser Vers auch so gut gefallen, dass Gott den mir so für dieses Jahr aufs Herz gelegt hat. Denk, bleib nicht bei dem Vergangenen stehen, schau nach vorne, ich will etwas Neues tun. In einer anderen Übersetzung heißt es, denk nicht mehr an das Frühere und achte nicht mehr auf das Vergangene. Ja, sollen wir jetzt alles vergessen, was war? Nein, ich denke, das ist damit nicht gemeint. Ich glaube, wenn wir zurückschauen, manchmal tut es ja gut, zurückzuschauen. Und wenn wir die in der Bibel lesen, in dem Psalmen, nach an anderen Stellen, dann sehen wir auch die Bibelautoren schauen viel zurück. Mit was für einem Blick schauen sie zurück? Mit Dankbarkeit zum Beispiel, ja genau, also in der Weise zurückschauen, dass wir sagen, hey Gott, ich erinnere mich an die wunderbaren Dinge, die du in meinem Leben oder im Leben von anderen Menschen oder in meiner Familie oder in meiner Kirche getan hast, hey, ich bin dir dankbar dafür. An diese Dinge sollen wir uns erinnern, oder? Die dürfen wir nicht vergessen. Und selbst schwierige Dinge aus der Vergangenheit, oder Fehler, die ich persönlich gemacht habe oder wir gemacht haben, sollen wir die vergessen? Auch nicht unbedingt, oder? Es wäre nämlich fatal, weil dann würden wir sie ja wieder machen. Sondern wenn wir Fehler gemacht haben, wenn wir in die Vergangenheit denken und denken, oh nein, das ist richtig schlimm gewesen, das war richtig daneben, was ich da gemacht habe oder was wir gemacht haben, will ich das nicht ausblenden und vergessen, sondern ich will daraus lernen. Also, wenn man zurückschaut auf die Vergangenheit, danken für das Gute und lernen aus den Fehlern. Aber nicht hängen bleiben. Nicht hängen bleiben in dem Vergangenen, so mit so einer Art Sentimentalität. Wie schön war das früher oder so. Würden doch die alten Zeiten wieder zurückkommen oder so. Das ist nicht das, was wir machen sollen. Es passiert gerade viel Neues. Nicht nur in der Politik passiert viel Neues. In Amerika, neuer Präsident, hier in Deutschland, neue Regierung. Alles sehr spannend, sehr aufregend, auch ungewiss in mancher Hinsicht. Ne? Was kommt da auf uns zu? Auch bei uns in der Kirche passiert viel Neues. Und das ist spannend, finde ich. Wenn man damit rechnet, wenn wir damit rechnen, dass wir Gott im Boot haben, dass Gott mit drin ist, dann ist es spannend, im positiven Sinne. Ja, Gott, du bist mit drin, du gestaltest mit uns zusammen die Zukunft. Ich war gestern auf einem Leitertag von BFP Region Bayern Süd und ich war so begeistert, weil ich so viel Hoffnung und Perspektive gesehen habe für unser Land, als ich die ganzen Pastoren gesehen habe und vor allem die jungen Leute, die vielen, die in Ausbildung sind, jetzt duales Studium machen oder modulares Studium, Vikare sind. Und ey, was für ein Potenzial und was für eine tolle Zukunft haben wir, wenn wir Gott mit reinnehmen in die Planung für die Zukunft. Wenn wir was Neues bauen, ich habe ja es überschrieben, Festungen zerstören und Neues bauen. Ich habe mir dann überlegt, ich mache die Reihenfolge in der Predigt aber andersrum. Ich fange erst an mit Kultur bauen, mit dem Neuen bauen. Weil, was möchte ich? Ich möchte, dass wir so einen Geschmack bekommen oder eine Sehnsucht bekommen von der Kultur des Himmels. Einen Geschmack bekommen, eine Sehnsucht bekommen nach der Kultur Gottes, der Kultur des Lebens, der Kultur der Ehre. Da komme ich später noch dazu, was das heißt oder was das bedeutet. Also erstmal, Gott will etwas Wunderbares mit uns zusammen bauen. Seine himmlische Kultur will er unter uns sichtbar machen. Und durch uns und mit uns zusammen in unserer Umgebung, in der Stadt, in unserer Nachbarschaft, in unseren Familien zunächst mal und dann in unseren Arbeitsplätzen und so weiter. Wenn wir was Neues bauen oder wenn wir ich habe jetzt überschrieben, Kultur bauen, oder das war eben auch dieser Begriff, den wir verwendet haben im Ausschuss. Wenn wir etwas bauen, dann ist sehr entscheidend, was für ein Fundament hat das Ganze. Ich musste da an Jesus denken in der Bergpredigt, wo er darüber spricht, als er fertig war. Wer jetzt meine Worte hört und sie tut, der ist ein kluger Mann, der sein Haus, sein Lebenshaus auf einen Fels baut. Wer aber meine Worte hört und sie nicht tut, der baut sein Lebensfundament auf Sand. Und es kam auch so von einer Frau in dem Austausch in unserer Gruppe dieser Begriff marodes Fundament. Also es gibt gute Fundamente, starke Fundamente, eben der Fels. Jesus sagt, wer meine Worte hört und sie tut, der baut sein Leben auf einen Fels. Das ist ein gutes Fundament, wenn man die Worte von Jesus ernst nimmt und sie umsetzt in seinem Leben. Da hat man ein gutes Lebensfundament. Aber es gibt auch marode Fundamente. Ich sehe hier so auch Bauunternehmer unter uns. Wenn ihr was baut, dann achtet ihr sehr, sehr gut darauf, was für Fundamente ihr da einsetzt, oder? Ist es gesund? Man muss den Boden manchmal untersuchen und schauen, dass das auch wirklich hält, was man da baut. Das Fundament muss stimmen. Wir haben auch gerade hier in dem Projekt in der Kuttlichstraße vor ein paar Wochen da uns nochmal das Kellerfundament angeschaut. Wände, sind die nass oder so? Kann man da wirklich noch was drauf aufbauen oder muss man das alles rausreißen und so? Es ist wichtig, dass man sich das anschaut und sagt, was für Fundamente haben wir denn und sind die gesund, sind die gut oder müssen wir auch Dinge rausreißen oder niederreißen und neu bauen? Jetzt habe ich die Folie mit den Fundamenten, genau. Jetzt kannst du gleich zur nächsten Folie gehen. Wir wollen hier, ich habe es eben schon gesagt, eine himmlische Kultur bauen oder realisieren, verwirklichen, eine Kultur des Lebens, eine Kultur Gottes. Und das ist unter anderem auch eine Kultur der Ehre. Es gibt da dieses Buch, was ein Bestseller war, viel gelesen wurde, von Danny Silk aus der Bethel Church in Amerika. Die Kultur der Ehre. Jemand gelesen? Ein paar Leute, die in der SDE sind, die sind damit vertraut. Es geht dabei darum, natürlich eine Kultur zu bauen, die letztendlich Gott die Ehre gibt, wo Leute, die mit uns in Berührung kommen, die mit der Kirche oder mit jedem Einzelnen von uns in Berührung kommen, Gott verehren oder merken wir verehren Gott, aber dass sie das auch spüren. Hier wird Gott verehrt, hier wird Gott hochgehoben und Menschen, die uns mitbekommen, dann auch da mit reingenommen werden. Ja, Gott ist gut, wir wollen ihn verehren, wir wollen ihm die Ehre geben. Das ist eine Kultur der Ehre, aber es ist nicht nur die Ehre, die wir Gott geben, sondern auch die Ehre, die wir einander geben und untereinander etablieren, aufbauen, kultivieren. Reden wir gut übereinander. Heben wir uns gegenseitig hoch. Ehren wir uns gegenseitig. Feiern wir uns gegenseitig für das, wer wir sind. Zunächst mal nicht nur, was wir tun, nicht nur eine Leistungs-, hey, wenn du was gut gemacht hast, dann feiern wir dich, dann ehren wir dich. Nein, wir feiern und ehren uns mal in erster Linie für das, wer wir sind. Und heben uns hoch. Wer schon öfter mit der SDE zu tun hat, sind ja ein paar Leute da auch in der Abendschule oder kriegen das immer mit. Da, wenn man die Leute hört, da hörst du in jedem zweiten Satz, so gut, so gut, hey, so gut. Die haben das so richtig, ich würde mal sagen, gefressen, so richtig Wurzeln geschlagen da drin, dass man sich gegenseitig ehrt und gut tut und hochhebt und feiert. Für manche wirkt das ein bisschen übertrieben, aber manche Sachen muss man, wenn sie erstmal schlecht waren, auch vielleicht manchmal ein bisschen überziehen und übertreiben, dass es sich auch mal richtig setzt oder richtig festigt. Ja, das ist eine ganz normale Kultur, dass wir nicht uns kritisieren gegenseitig, immer nur das Schlechte sehen, sondern dass wir sagen, hey, so gut, was du machst, so gut, wer du bist. So gut, dass du da bist. Und dass wir das Potenzial sehen, was in jedem steckt. Ein Vers, der uns beschäftigt hat, auch in den Gebetstreffen, die wir jetzt immer hatten, jeden zweiten Dienstag vor dem Ausschuss, war aus Maleachi 3, Vers 24. Der letzte Vers im Übrigen des Alten Testaments, sozusagen die Brücke, der Übergang vom Alten Testament ins Neue. Er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder den Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Und ich habe Rosi gebeten, dass sie ein bisschen was dazu sagt, weil das ein Vers ist, der sie schon seit 2 Jahren beschäftigt und sie hat es auch hier mit reingebracht und ich möchte dich bitten, da noch mal ein paar Gedanken dazu weiterzugeben.
Ja, genau. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Es ist so, wir hatten vor 2 Jahren ungefähr eine Leiterklausur und ihr kennt es vielleicht, wenn Gott euch irgendwas so irgendwie offenbart. Und ich saß da und wir hatten gegessen und plötzlich war es, als ob Gott mir etwas zeigt, wo ich einfach gesehen hatte, es ist wie, wir hatten junge Leute mit dabei und so Leute in meinem Alter, die ältere Generation, und es war wie wenn Gott sagt, schau dir das mal an, und es war wie 2 Blasen. Es gab die Blase der jungen Leute, die saßen alle beieinander, und es gab die Blase der älteren Leute und die saßen auch beieinander. Und Gott, ich habe einfach in dem Moment so gespürt, wie so ein Schmerz da war und Gott gesagt hat, schau mal ganz genau hin, was haben diese beiden Blasen miteinander zu tun? Und ich dachte, eigentlich nicht viel. Beide sind da, beide existieren, aber sie sind, jeder ist in seiner Blase und ist dort zu Hause und fühlt sich wohl und weiß eigentlich nichts von der anderen Blase. Und es war sehr, es hat einfach diesen Schmerz gespürt irgendwie so von Gott. Ich dachte, okay, da ist was dran. Und dann hatte ich gleich am Nachmittag oder Mittag noch ein Gespräch mit dem Dave, wo er mir erzählt hat aus seinem Leben, dass jemand Wildfremdes, ein wildfremder älterer Mann, der lange Zeit in Osterberg gelebt hatte, hatte bei ihm angerufen, über Umwege seine Telefonnummer rausgefunden, weil er gehört hat, da ist ein Christ in Osterberg. Er hatte früher ganz lange dort gewohnt und ganz viel gebetet für diesen Ort. Dann hat er den Dave angerufen und hat gesagt, hallo, so und so, ich habe gehört, du bist da, ich möchte für dich beten. Was brauchst du? Und der Dave hat mir das so erzählt und dieser Mann war selber schwer krank, der war schon beinahe 70, war schon schwer krank und er hat gesagt, ich will unbedingt für dich beten. Und er hat alle 14 Tage beim Dave angerufen und hat gesagt, hallo Dave, wofür kann ich für dich beten? Und das hat mich so getroffen in dem Moment, dass ich dachte, boah, das ist genau das, was die Blasen auflösen könnte. Die Woche drauf war ich bei der SDE und wir sollten ein Buch lesen, das heißt Jesus Culture. Und was ratet ihr, was da drinnen steht? Genau über dieses Thema. Also es hat mich so bewegt und es kam wirklich immer wieder dieser Vers, und er wird das Herz der Väter den Kindern zuwenden und das Herz der Kinder den Vätern oder der älteren Generation. Und ich habe mir mal auch bei uns in unserer Gemeinde, und wenn dich das nicht betrifft, dann kannst du einfach beruhigt weghören, aber ich dachte, was leben wir eigentlich in unserer Gemeinde? Und ich habe so vieles von meiner Generation mitbekommen, wo ich mir einfach dachte, was denkt Gott darüber? Und ich habe gemerkt, Gott denkt nicht im Sinne von, ich denke nur in der älteren Generation oder in der jüngeren Generation, sondern Gott denkt in Generationen. Und das heißt, er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Stimmt's? Also, du kannst durch die ganze Bibel durch, siehst du, dass Gott nicht einfach eine Generation aushebt und sagt, ich warte mal, bis die fertig sind und dann fange ich mit der nächsten an. Sondern er denkt in einem Ganzen, er denkt in einem Leib. Und das bewegt mich wirklich sehr. Und ich habe mich gefragt, was ist denn so, und also ich versuche das irgendwie mal in Worte zu fassen, nicht, dass Leute das dauernd sagen, aber wisst ihr, man spürt Haltungen. Und ich habe mich gefragt, was denken denn die Älteren über die Jüngeren? Habt ihr Ideen? Also mir sind da solche Sachen eingefallen wie, ja, das ist schon toll, dass wir die haben, aber die sind ja so grün hinter den Ohren, die sollen einfach mal gucken, dass sie ein bisschen reifen. Wo es lang geht, das wissen schon wir. Oder die soll mal ein bisschen dankbar sein für das, was wir alles für sie getan haben. Oder sowas, ach, dauernd diese englischen Lieder und immer dieser digitale Kram, wer braucht es schon? Kommt euch was bekannt vor? Die Jungen schmunzeln? Genau. Wie die sich anziehen, die Moderatoren heutzutage hier vorne. Ja, und in der Blase der jüngeren Generation? Ah, den Älteren kannst du es aber auch nie recht machen. Immer meckern sie rum. Bei denen soll immer alles so bleiben, wie es schon seit 20 Jahren war. Und außerdem finde ich sowieso niemanden oder wenig Leute unter den Älteren, die mir echt ein Vorbild sind. Die meisten sind irgendwie trocken, brennen gar nicht mehr, verbittert. Also, was soll ich mit denen anfangen? Also, falls ihr euch irgendwo findet, ist rein zufällig. Was glaubt ihr? Und wenn du es nicht aussprichst, sondern nur denkst, was glaubt ihr, macht es mit unserer Atmosphäre? Mit dem, was wir nicht sehen, aber sehr wohl spüren? Was macht es mit einer Gemeinde, wenn wir solche Dinge in unserem Herzen tragen? Und wohlgemerkt, du musst die nur nicht mal laut aussprechen, wir wissen alle, dass wir das nicht dürfen. Aber wir tragen es in unserem Herzen und es bestimmt unser Denken und es bestimmt vor allem in herausfordernden Situationen unser Reden und es bestimmt übrigens auch unser Handeln. So bleiben Blasen, so entstehen Blasen und so bleiben Blasen. Und ich merke, dass mir das wirklich wehtut. Und ich glaube, dass es nicht mein Schmerz ist, sondern ich glaube, dass es tatsächlich Gottes Schmerz ist. Ich glaube, dass wir an diesem Punkt eine Kultur haben und sie zugelassen haben und sie immer wieder auch schön bauen. Und zwar jeder in seiner eigenen Blase. Ne? Also die eine Blase spricht ja das nicht zu anderen, ne? Sondern das reden wir schon untereinander. Und ich glaube, dass es Gottes Herz wirklich schmerzt. Und wisst ihr warum? Weil weder die junge Generation ohne die ältere Generation ihren Auftrag erfüllen können wird, noch die ältere Generation ohne die jüngere Generation. Ich will euch ein kurzes Beispiel geben aus 2. Mose 17, 8 bis 13. Ihr kennt alle die Geschichte. Die Amalekiter haben das Volk Israel angegriffen. Haben wir einen Feind? Wir? Hier? Wir? Haben wir einen Feind, der uns angreift? Ich glaube schon. Und wisst ihr, was war? Der Moses hat zum Josua gesagt, du geh da runter, du kriegst das Schwert. Was hat der Moses gemacht? Der war oben auf dem Berg und solange er die Hände emporgehoben hatte, das heißt gebetet, solange hat der Josua mit dem ganzen Volk da unten gewonnen. In dem Moment, wo seine Arme lahm wurden, hat der Josua verloren. Und das Volk wurde geschlagen. So, spannende Frage. Wer von den beiden hat jetzt eigentlich die Schlacht gewonnen? Der Moses oder der Josua? Keiner von beiden, nur beide zusammen. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Prinzip ist bei Gott. Keiner wird die Dinge alleine schaffen. Und die Frage ist jetzt hier nicht, ah ja, wir lassen ja die Jungen machen, lasst sie doch, wir sind doch gar nicht gegen die Jungen, sondern die Frage ist, hier steht, er wird das Herz, hör mal gut zu, nicht dein Kopf, er wird das Herz der Väter den Kindern zuwenden und er wird das Herz der Kinder den Vätern, also der älteren Generation zuwenden. Und das bedeutet, ich weiß ganz wenig über die junge Generation und die junge Generation weiß vielleicht ganz wenig über uns. Und ich glaube, dass wir an diesem Punkt tatsächlich eine neue Kultur brauchen. Und bevor ich eine neue Kultur bauen kann, muss ich zwei Dinge tun. Das erste ist, ich muss mal feststellen und bejahen, ja Herr, wir sind fehlgegangen an diesem Punkt. Wisst ihr? Und der zweite Punkt ist, dass ich sage, Herr, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich habe etwas falsch gemacht. Und dann kommt der dritte Punkt, wo ich sagen kann, Herr, schenke du mir Augen, und zwar deine Augen, für das Herz dieser Kinder. Schenke du mir deine Augen für das Herz dieser Väter oder dieser älteren Generation. Und es hat mit Haltungen zu tun. Und ich glaube, dass Gott uns wirklich als Gemeinde auffordert, an diesem Punkt umzukehren, weil der letzte Satz im Alten Testament, der Beginn vor dem Neuen, heißt, und da liegt die Warnung drin, damit ich nicht kommen muss und das Land mit dem Bann schlagen. Ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass wir das sehr ernst nehmen, unsere Herzen vom Heiligen Geist untersuchen lassen und sagen, ich möchte, dass du uns nicht mit dem Bann, das heißt einfach Tod, das heißt geistlicher Tod, dass du unsere Gemeinde, dass du das nicht tun musst. Wir brauchen einander und wir brauchen das, dass wir unsere Herzen ganz neu kennenlernen.
Vielen Dank, Rosi, das waren so wichtige Gedanken, diese neue Kultur der Zuwendung der Generationen zueinander in herzlichem Füreinander sein, oder? Wäre das gut, wenn wir so eine Kultur haben? Hey, wo die Alten auf die Jungen zugehen und sagen, so gut, dass du da bist und umgekehrt. So gut, dass es dich gibt. Ey, ich will mehr hören von dir. Was du erlebt hast und was dich beschäftigt, gegenseitig halt. Wie zerstören wir Festungen, damit wir ein gesundes und nicht ein marodes Fundament haben? Im zweiten Korintherbrief steht darüber, Kapitel 10, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Was sind die Waffen Gottes? Gebet zum Beispiel, ja. Das Wort Gottes, genau seine Wahrheit. Demut. Sanftmut. Ich setze die Waffen Gottes ein, nicht die Waffen dieser Welt. Sie sind mächtig, Festungen zerstören und jedes gedankliche, menschliche Gedankengebäude niederzureißen, alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und gegen die Wahrheit erhebt. Es fängt in so einem eben weltlichen oder menschlichen, seelischen Denken an. Es gibt einen Unterschied zwischen menschlichen, weltlichen, seelischem Denken und göttlichem Denken und geistlichem Denken. Deswegen sagt die Bibel, das ist auch der letzte Vers nachher, bevor wir dann in den Lobpreis und auch ins Abendmahl gehen, wir müssen unsere Gedanken erneuern. Unsere Gedanken dürfen nicht so bleiben, wie sie sind, einfach nur menschlich, seelisch, weltlich. Und das kommt so schnell rein. Kommt das rein in die Gemeinde? Natürlich. Jeder von uns ist davon geprägt durch alle möglichen Einflüsse. Steckt einfach in uns drin. Und deswegen müssen diese Gedanken niedergerissen werden. Das steht ja auch in diesem Vers, das ist nicht nur ein vorsichtiges, naja, da müssen wir mal was ändern. Nein, da muss man mit Power gegen angehen, sagen, das darf nicht mehr sein unter uns. So ein schlechtes Reden übereinander, das hört auf, das reißen wir nieder. Haltungen von Feindschaft und so weiter, das lassen wir einfach nicht mehr zu. Wir bekämpfen das. Im Jakobusbrief wird viel gesprochen über solche Haltungen, über die Zunge vor allem. Diana, die hätte ich auch gerne, die hat auch viele gute Gedanken dazu gehabt. Die predigt heute in Babenhausen übrigens das erste Mal, dass überhaupt eine Frau in Babenhausen predigt. Preis dem Herrn, Halleluja. Was für ein Durchbruch, Erneuerungen. Sie hatte so den Eindruck, ja, es ist unter uns, eine Festung unter uns ist der Geist der Kritik. Könnt ihr damit was anfangen? Der Geist der Kritik. Und wenn ich da Jakobus lese, was das mit uns macht, das fängt ja an in Gedanken, aber dann geht es weiter mit dem Reden, ne? Die Zunge. Boah, Jakobus sagt, die Zunge ist das tödlichste Gift, Worte, die wir aussprechen, das tödlichste Gift auf dieser Welt. So, diesen Geist der Kritik, den müssen wir niederreißen. Da müssen wir, damit wir was Neues aufbauen können, eine Kultur der Ehre, eine göttliche Kultur, müssen diese falschen Gedanken erstmal, Gedankengebäude und Haltungen und das falsche und schlechte Reden und dieser Geist der Kritik erstmal niedergerissen werden. Peter sagt immer, wenn wir so Gebetszeiten haben oder Treffen haben und wir erkennen Dinge, die nicht gut sind, ja, wir decken das auf. Wir decken das auf. Wir bringen das ins Licht, oder? Wir verharmlosen das nicht, wenn irgendwas falsch läuft, sondern wir decken das auf. Wir stellen uns dem. Wir sagen, ja, es ist so. Es ist nicht gut. Und wir stellen uns dem. Und ich sage, auch bei mir, jeder muss da ja bei sich selber anfangen, ja, ich mache den Anfang. Ich selber bin Teil des Problems. Ich sage, ich bin Teil des Problems, ja. Ich habe auch schlecht gedacht über andere. Heute Morgen hatte ich ein Gespräch mit meiner Frau und habe ich sie kritisiert an einem Punkt und dann sagt sie, aber du tust doch genau dasselbe. Und dann musste ich einen Moment innehalten und denken, ja, hast du recht. Hey, ich bin auch ein Teil des Problems. Mit meinem Reden, mit meiner Haltung. Und wenn wir da anfangen, jeder bei sich selber und sagt, hey, ich decke auf, ich stelle mich dem, ich verharmlose das nicht, ich bringe das ans Licht, ich bitte da um Vergebung, ich stelle mich dazu, ich bekenne das erstmal, ich gestehe das ein, ich bin Teil des Problems, ja. Ich bin Teil des Problems der schlechten Kultur in dieser Kirche oder ich bin Teil des Problems der schlechten Kultur in meiner Familie. Ich decke das auf, ich stelle mich dem, ich bringe das ans Licht und ich bitte Gott um Vergebung dafür. Hey, das ist gut. Dann kommt Erneuerung, dann können wir auf ein gesundes Fundament bauen. Welche Festungen müssen bei dir zerstört werden? Und wir haben heute eine Zeit, jetzt gleich nach der Predigt, wo wir Anbetungszeit haben und in die Anbetungszeit Abendmahl feiern. Und es ist so eine gute Gelegenheit, dass du einfach in dich gehst und dich fragst, welche Festungen müssen denn bei mir zerstört werden? Welche Gedankengebäude muss ich niederreißen? Welcher falschen Haltung muss ich mich stellen? Jesus sagt auch mal, bevor du Gott ein Opfer bringst oder an einen Altar Gottes gehst, dann überleg mal, ob du nicht irgendwas in Ordnung bringen musst mit jemand anders, über den du vielleicht schlecht geredet oder den du irgendwie in eine Schublade gepackt hast. Oder noch schlimmer. Bring das in Ordnung und dann bau darauf auf. Reiß erstmal das schlechte Fundament nieder. Und dann kannst du die Kultur der Ehre und die Kultur Gottes aufbauen. Und da gibt es eben heute die gute Gelegenheit, dass du jetzt in der Anbetungszeit und im Abendmahl das bekennen kannst, ans Licht bringen kannst. Ich möchte dich auch ermutigen, mach es nicht nur für dich alleine, wenn du es für dich alleine machen möchtest, ist gut, aber hab auch den Mut, sprich mit deinem Nachbarn, mit deinem Ehepartner oder mit dem, der neben dir sitzt und sagt, du, ich möchte hier was ans Licht bringen heute. das und das war nicht gut in meinem Leben. Hier war ich Teil des Problems, auch bei uns in der Kirche. Bitte bete für mich. Wäre das gut? Ich glaube, das wäre gut. Einfach einen Schritt weiter zu kommen, um die Kultur Gottes unter uns aufzurichten, dass wir die Dinge ans Licht bringen, bekennen. Jetzt kommt der letzte Vers aus dem Römerbrief. Es geht hier nicht um Anklage und Verdammnis. Bei Jesus gibt es nie Anklage und Verdammnis, zum Glück. Bei ihm gibt es Vergebung und Annahme und Liebe. Amen. Und wenn wir Dinge zu Gott bringen, dann dürfen wir seine Liebe erleben, seine Annahme, seine Vergebung. Und wer umkehrt, wer seine Sünde bekennt und wer umkehrt, dem wird es gelingen, sagt die Bibel. Und dann wird es auch uns gelingen, als Kirche gute Neuanfänge in allen möglichen Bereichen zu machen. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben, mit eurem ganzen Leben, Gott zur Verfügung zu stellen. Als lebendiges Opfer, sagt es in anderer Übersetzung. Alles, Gutes und Schlechtes, als ganzer Mensch, ich lege mich komplett Gott zur Verfügung. Sein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird, in ihm gefällt, auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern. Lasst uns aufstehen miteinander. Lasst uns euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Wollen wir unser ganzes Denken von der göttlichen Kultur bestimmen lassen? Wollen wir es komplett umwandeln lassen, dass die Kultur des Himmels, die Kultur des Lebens unter uns fließt? Dann sind wir die Hoffnung der Welt. Dann haben wir nicht nur Hoffnung für uns selber, dann sind wir die Hoffnung der Welt. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, nämlich das, was gut ist, was vollkommen ist, was gerecht ist, was wahr ist. Jesus, ich bete jetzt, Herr, dass du diese Zeit nutzt, diese Worte, die wir gehört haben, diese Botschaft, diese Bibeltexte, dass du sie gebrauchst. Heiliger Geist, komm jetzt mit deiner mächtigen Gegenwart auf uns, mit deiner Hand. Leg deine Hand auf uns, auf unser Herz, ohne Verdammnis, ohne Anklage, ohne Druck, sondern mit deiner Sanftheit, mit deiner Liebe, dass wir überführt werden und dass wir verändert werden. Dass wir noch viel stärker anfangen, andere zu ehren, andere hochzuheben, andere zu segnen. Danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr, danke. Wir spüren deine Gegenwart, wir spüren deine Gegenwart, Heiliger Geist. Und wenn jemand hier ist heute Morgen, der Jesus vielleicht noch gar nicht kennt und sagt, ja, das ist alles ganz neu für mich, das ist, verstehe da noch nicht viel, aber ich spüre hier, gerade jetzt heute, ich spüre in diesem Moment einfach, dass Gott mich berührt, dass seine Liebe mich zieht, dass ich von ihm gerufen werde. Ja, du darfst, es ist so einfach, Gott streckt uns seine Hand aus und sagt, komm, ich nehme dich, wie du bist. Du brauchst dich nicht erst zu verändern, du brauchst keine großen Voraussetzungen erfüllen, du brauchst einfach nur meiner Einladung folgen und darfst sagen, Jesus, komm in mein Leben, mach mich neu. singen wir dieses Lied miteinander. Ich schaffe Raum für dich. Wir wollen Raum schaffen für Gott. Wir wollen ihm Raum geben in unseren Herzen. Und dann danach weitergehen noch, auch mit dem Abendmahl.